Greenpeace Radio.
Alles rund um Umwelt,
Klima, Nachhaltigkeit
und vieles mehr. Ja, keep it in the ground. Das ist das Motto der heutigen Sendung und damit willkommen zum Greenpeace Radio hier auf Radio Dreieckland. Wir senden mal wieder live aus dem Studio hier in Freiburg. Mein Name ist Basti und mit mir im Studio sind wie immer Tessa und Laura. Hi beiden.
Hallo.
Ja, wir haben einiges vor heute. Worum geht's heute in der Sendung?
Heute geht's rund um das Thema Kohle. Erst wollen wir also darüber sprechen, wo steht Deutschland überhaupt beim Thema Kohle? Dann über ein Dorf im Rheinland, Lützerath, das eine ganz besondere Rolle gerade spielt. Und später noch, sie sind über 100% erneuerbare Energien überhaupt möglich. Und genau.
Ihr könnt
und
euch
spannende
also auf
Musik natürlich.
Abwechslungsreiches Programm freuen. Und genau, die spannende Musik beginnt gleich jetzt. Wenn man so sich ansieht, wie unsere Gesellschaft weiterlebt, hat man manchmal das Gefühl, gerade in Bezug auf die Klimakrise, wir machen so, als ob irgendwie doch alles gut werden würde in Zukunft. Aber ob alles gut wird, das steht aktuell vielleicht mehr denn je auf der Waage. Und das steht und fällt mit Lützerath, das steht und fällt auch mit Glasgow am vergangenen Wochenende und mit unseren einzelnen Entscheidungen. Hier kommt Alles wird gut, der letzte Song, mit dem wir jetzt witzigerweise beginnen, von Kummer featuring Fred Raabe.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
Ja, ob alles gut wird, wir klären es heute oder auch nicht. Es geht jedenfalls um das Thema Kohle. Die Kohle, die wir heute abbauen, aus der wir Strom machen. Und da ist natürlich die erste Frage, was ist überhaupt Kohle? Die ganze Kohle, die war irgendwann mal pflanzliche Biomasse, also vor vielen Millionen Jahren. Dann gibt es den sogenannten Prozess der Entkohlung. Da entsteht aus organischem Material über viele Millionen Jahren ein schwarzbräunliches Sediment, ein Gestein, das wir eben Kohle nennen. Und während dieses Prozesses nimmt der Anteil an Wasser und anderen flüchtigen Bestandteilen ab und der relative Anteil an Kohlenstoff erhöht sich mit der Zeit und dadurch erhöht sich auch die Energiedichte, also wo wir dann auch Energie draus machen. Und es gibt erstmal unterschiedliche Formen von Kohle. Wir nutzen ja meistens Braunkohle oder Steinkohle für industrielle Nutzen. Und Braunkohle, das ist ein eher bräunliches, lockeres Gestein, das im Tagebau, also an der Oberfläche, abgebaut wird. Und Steinkohle ist schwarz und fester und wird unter Tage abgebaut. Und wenn man jetzt vergleicht, ist die Braunkohle nochmal deutlich schlechter fürs Klima. Also 50% mehr CO2 wird ausgestoßen bei derselben Menge, also im Vergleich bei der gleichen Menge an Steinkohle, wenn die verbrannt wird.
Da lohnt sich noch ein kurzer Ausflug in die Geschichte. In Deutschland wird seit dem 17. Jahrhundert schon Kohle abgebaut. Der Boom, ihr könnt es euch vorstellen, war Mitte des 19. Jahrhunderts in der industriellen Revolution. Vor 30 Jahren hat hier in Deutschland noch die Kohle, also Stein und Braunkohle, noch über die Hälfte der Stromerzeugung ausgemacht. Ja, jetzt könnt ihr denken, 2021 sind wir bestimmt wesentlich besser da. Der aktuelle Strommix speist sich aus 19% Braunkohle und 9% Steinkohle, also überschlagen noch immer 30% kommt unser Strom, unsere Energie aus der Kohle. Die Förderung von Steinkohle hat in den letzten 50 Jahren in Deutschland stetig abgenommen. Seit 2018 wird gar keine Steinkohle mehr abgebaut in Deutschland. Allerdings ist die Braunkohle noch ganz nach wie vor ganz oben mit dabei. Der Abbau läuft weiterhin. Und im Jahr 2018 hat Deutschland weltweit die meiste Braunkohle gefördert, noch mehr als China sogar. Wir erinnern uns, wie Tessa gesagt hat, ist Braunkohle noch klimaschädlicher. Kohle ist nach wie vor der Klimakiller Nummer 1 in Deutschland und unter den 10 größten CO2-Emittenten Europas sind ganze 7 Kohlekraftwerke aus Deutschland.
Genau, ja. Und wie sieht es im internationalen Vergleich aus? Weil wir wissen ja, Deutschland allein kann Kohleausstieg machen, aber um weltweit die Klimaziele zu erreichen, müssen wir natürlich auch auf die anderen Länder schauen, allen voran natürlich auch auf China, denn China liegt ja mit Abstand, muss man sagen, auf Platz 1, was den gesamten Kohleverbrauch angeht, gemessen an der erzeugten Energie. Vor allem, weil sie deutlich mehr Steinkohle eben fördern und verbrennen. Und im Jahr 2020 ging sogar weltweit mehr als die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs auf China zurück. Dahinter landet dann auf dem zweiten Platz sozusagen mit dem zweithöchsten Kohleverbrauch Indien und dann die USA. In diesem Ranking landet Deutschland auf dem 10. Platz, also immer noch sehr weit oben mit dabei. Und ja, jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, in Deutschland haben wir ja einen Kohleausstieg vereinbart. Wie ist das Ganze abgelaufen? Also 2018 hat die deutsche Bundesregierung eine Kommission einberufen, die sogenannte Kohlekommission, und damit beauftragt, einen Plan und auch ein Datum für den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu erarbeiten. Anfang 2020 ist dann zwischen Bund und Ländern eine Einigung erzielt worden zum Ausstieg. Das nennt man den sogenannten Kohlekompromiss. Und der war dann die Grundlage für das letztendliche Kohleausstiegsgesetz, das dann Mitte 2020 noch in Kraft getreten ist. Und das, wie wir wissen, die Ende der Kohle in Deutschland bis 2038 festlegt. Zudem sollen die Betreiber der Kohlekraftwerke für die Stilllegung entschädigt werden und erhalten insgesamt eine Entschädigungssumme von über 4 Milliarden Euro. Ja, und wenn wir wirklich erst 2038 aus der Kohle aussteigen und der Ausbau der Erneuerbaren so weitergeht wie bisher, dann würden wir, so wie es aussieht, wohl etwa die Hälfte unseres verbleibenden CO2-Budgets allein für die Kohleverstromung aufbrauchen. Und ExpertInnen sind sich daher einig, dass der Kohleausstieg, wenn Deutschland seinen Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel von Paris einhalten möchte, eben deutlich früher aus der Kohle aussteigen muss und dass der Kohleausstieg spätestens bis 2030 kommen muss. Ja, und so wie es aussieht, könnte eventuell unsere neue Bundesregierung, die sich ja gerade noch in den Koalitionsverhandlungen befindet, den Kohleausstieg tatsächlich vorziehen. So ganz sicher ist es natürlich noch nicht. In dem Sondierungspapier gab es ja diese sehr doch auch schwammige Formulierung, dass der Kohleausstieg idealerweise bis 2030 erfolgen soll. Da müssen wir dann mal wirklich schauen, was am Ende auf dem Papier steht.
Okay, du sagst schon, es müssen alle an einem Strang ziehen. Jetzt hoffen wir mal, dass es in Deutschland wirklich pronto geht. Wie sieht es denn auf internationaler Ebene aus mit dem Ausstieg aus der Kohle?
Ja, genau. Fangen wir erstmal in Europa an. Also in der EU zum Beispiel haben sich die Staaten 2018 darauf geeinigt, dass man zumindest die staatlichen Subventionen für die Kohle bis spätestens 2025 abschaffen möchte. Und Stand jetzt gibt es auch schon drei Staaten in Europa, nämlich Belgien, Österreich und Schweden, die komplett aus der Kohle ausgestiegen sind.
Cool.
Und einige weitere europäische Länder, so zum Beispiel Slowakei, Portugal, Großbritannien, ja, ich weiß, die sind nicht mehr in der EU, aber und Irland und Italien, die planen ihren Ausstieg ganz bald in den nächsten Jahren, bis Mitte der 20er Jahre. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Länder, die ebenfalls noch in den 20er Jahren aus der Kohle aussteigen. Und ja, Deutschland tanzt da so ein bisschen aus der Reihe mit 2038 noch, deswegen hoffen wir mal, dass nach unten korrigiert wird.
Wie sieht es denn so mit China und so aus?
Genau, da China hat noch kein konkretes Ausstiegsdatum für die Kohle genannt und es ist ja tatsächlich zurzeit noch so, dass China auch noch weitere Kohlekraftwerke baut und die Emissionen in China noch weiter steigen. Allerdings hat China vor einigen Wochen angekündigt, dass es keine neuen Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen möchte. Das klingt jetzt erstmal nach nicht so einem starken Vorhaben, ist aber tatsächlich nicht zu unterschätzen von der Tragweite, denn China baut ganz schön viel Kohlekraft im Ausland. Deswegen ist es tatsächlich ein sehr wichtiger Schritt. Und ja, jetzt ganz aktuell natürlich international ist ja gerade der Klimagipfel in Glasgow gewesen. Dazu haben wir später auch noch mal mehr in unserem Nachrichtenformat. Aber ganz aktuell zum Thema Kohle wurde ja an diesem Wochenende die Abschlusserklärung oder wurde hat man sich auf eine Abschlusserklärung geeinigt und da ist auch das Thema Kohleausstieg, beziehungsweise Ausstieg kann ich so gar nicht mehr sagen, denn die Formulierung wurde tatsächlich in letzter Minute wohl auf Druck von China und Indien nochmal deutlich abgeschwächt und verwässert. Und statt einem Ausstieg ist nun lediglich nur noch von einem Abbau der Kohleverstromung die Rede. Und außerdem bezieht sich das nur auf Kohle, bei der nicht mit sogenannter CCS-Technologie, also das steht für Carbon Capture and Storage, das CO2 wieder gebunden werden kann. Also das wurde auch nochmal abgeschwächt. Und ja, generell kann man mit dem, was da in puncto Kohle auf der Klimakonferenz beschlossen wurde, nicht ganz zufrieden sein. Aber ja.
So ist das jetzt. Ich finde das Thema Kohleausstieg manchmal schon ein bisschen abstrakt, aber an manchen Orten wird es dann doch greifbarer und spürbarer. Und deshalb reden wir gleich über ein Dorf im Rheinland, Lützerath, wo das Thema Kohle gerade nicht zu übersehen ist. Aber davor gibt es jetzt erstmal Musik. Hier kommt Rise Against, People Live Here.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
Ja, willkommen zurück hier beim Greenpeace Radio auf Radio Dreieckland. Und zurück zu unserer Sendung, die da den Titel trägt: Einfach mal die Kohle im Boden lassen, Lützi bleibt. Und für alle, die sich fragen, Lützi, wer oder was ist das? Haben wir jetzt hier eine, oder dreht sich dieser Block jetzt hier gerade um das Dorf Lützerath, nämlich ein Dorf in Nordrhein-Westfalen. Das liegt 200 Meter entfernt vom Braunkohletagebau Garzweiler 2, der von RWE betrieben wird. Und das eben durch die Braunkohle, die dort abgebaut werden soll, bedroht ist. Denn wenn es nach RWE geht, soll das Dorf oder ja, die Kohle, die da drunter liegt, abgebaggert werden. Und die Entscheidung, ob Lützerath jetzt wirklich bleibt ist oder nicht, die ist doch sehr entscheidend für den deutschen Beitrag zur Klimakrise oder zur Lösung der Klimakrise. Denn hier verläuft aus deutscher Sicht ganz klar die 1,5-Grad-Grenze. Aber dazu später mehr.
Erstmal von vorne. Lützerath ist eins von 6 Dörfern, die noch im Plan der Abbaggerung für Garzweiler 2 liegen. Also vor dem Kohleausstieg 2038 abgebaggert werden. Dafür wurden schon Menschen umgesiedelt und Dörfer abbaggern für Braunkohle in Zeiten, in denen sich die Politik Klimaschutz groß auf die Fahne schreibt, könnte man jetzt fragen, was soll das? So ein bisschen. Begründung ist, die Kohle darunter sei energiewirtschaftlich notwendig. Sozusagen wird ja für das Allgemeinwohl abgebaggert, damit weiter Strom aus unseren Steckdosen kommt. Jetzt kann man aber sagen, diese Argumentation hinkt ein wenig. Es gibt wissenschaftliche Studien, die ganz klar etwas anderes sagen. Einerseits gibt es da das Gutachten, das 2 Forschungsinstitute im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellt haben. Und dieses Gutachten besagt, kurz gesagt, wenn den Empfehlungen der Kohlekommission für einen gesellschaftsverträglichen Kohleausstieg gefolgt würde, dann könnte die Förderung in Garzweiler 2 durch den Kohleausstieg so weit zurückgefahren werden, dass die Dörfer nicht abgebaggert werden müssten. Brisant ist das Gutachten deshalb auch, weil laut Medienberichten es ein Jahr vom Wirtschaftsministerium zurückgehalten wurde. Also es wurde schon Anfang 2019 in Auftrag gegeben mit 4 weiteren Gutachten und November 2019 wurde es dann abgeschlossen, aber anders als die anderen 4 Gutachten nicht veröffentlicht, sondern erst Ende 2020. Also es wurde erst veröffentlicht, nachdem August 2020 das Kohleausstiegsgesetz beschlossen wurde, in dem auch die Abbaggerung der Dörfer Lützerath und weiterer Dörfer beschlossen wurde.
Ich glaube, da sind wir einer heißen Sache auf der Spur.
Es ist natürlich jetzt die berechtigte Frage, ob dieses Ergebnis, die mediale Debatte und die Entscheidungen, wenn es vor dem Kohleausstiegsgesetz halt gekommen wäre, wesentlich beeinflusst hätten. Sie lässt sich hier nicht beantworten. Aber es gibt auch noch weitere Studien, die Lützerath zu so einem entscheidenden Ort machen. Da ist die Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Sie wurden von der Initiative Alle Dörfer bleiben beauftragt. Und die Ergebnisse kurz zusammengefasst, könnte man sagen, wird die Kohle unter den Garzweiler Dörfern, also auch Lützerath, verbrannt, sind die Pariser Klimaziele für Deutschland so gut wie nicht einzuhalten. Daher, die 1,5-Grad-Grenze verläuft vor Lützerath. Und die Studie geht auch noch weiter, denn sie sagt, durch die veränderten Rahmenbedingungen, zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien und den erhöhten CO2-Preisen, besteht energiewirtschaftlich und politisch eigentlich keine Notwendigkeit für die geplante Erweiterung von Garzweiler 2.
Diese beiden Studien, die Tessa gerade vorgestellt hat, entkräften also ganz klar das Argument, die Abbauung der Dörfer sei notwendig und diene dem Allgemeinwohl. Dennoch möchte RWE weiter an seinen Plänen festhalten. Ein großer Teil der Menschen in Lützerath und in den Dörfern drumherum wurde schon umgesiedelt. Abrissarbeiten haben auch begonnen, aber ganz beginnen kann RWE den Kohleabbau noch nicht. Das liegt unter anderem an einem der letzten Bewohner von Lützerath, und zwar an dem Landwirt Eckhard Heukamp. Dieser hat eine Klage eingereicht, um gegen die Zwangsumsiedlung vorzugehen. RWE hätte das Recht zu einer vorzeitigen Besitzeinnahme gehabt, schon vor der Entscheidung des Gerichts über die Klage von Heukamp. Das ist möglich durch einen Abschnitt aus dem Kohleausstiegsgesetz und aus dem Bergbaugesetz. Ursprünglich wollte also RWE zum 1. November diesen Jahres zwangsräumen, aber so weit kam es zum Glück noch nicht. Denn ein paar Tage vor diesem 1.11. Hat RWE bekannt gegeben, dass es das Grundstück von Eckhard Heukamp nicht antasten wird, zumindest bis zum 7. Januar nächsten Jahres, also 2022. Das ist das Datum, bis dahin hat das Gericht dann entschieden, ob Eckhard Heukamp Recht bekommt und gegen die Zwangsenteignung klagen kann. Also er hat schon geklagt, aber ob das dem stattgegeben wird. Die Entscheidung von RWE, das zu vertagen, mit dem Abbau anzufangen, könnte dadurch beeinflusst worden sein, dass die Räumung von Lützerath viele negative mediale und auch gesellschaftliche Aufmerksamkeit erhalten hätte. Denn zusammen mit Eckhard Heukamp hatten derzeit zahlreiche AktivistInnen, unter anderem auch Menschen von Greenpeace in Lützerath, die Stellung. Am 31.10. kamen 5000 Menschen zu einer großen Demonstration zusammen. Und Anfang November, am 1.11., hat das Unräumbar-Festival dort stattgefunden. Und zeitweise waren mehrere hundert Menschen vor Ort. Auch immer noch sind Menschen in dem Lager in Lützerath und halten die Stellung und machen sich gegen den Abbau stark.
Ja, das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Signal. Aber ist es jetzt auch schon ein Sieg für den Klimaschutz? Leider noch nicht ganz, denn da müssen wir wirklich noch das Gerichtsurteil abwarten. Das wird da wohl entscheidend sein. Auf jeden Fall ist es aber gelungen, das Thema Lützerath bis auf Bundesebene eben publik zu machen. Und ich glaube, es kam sogar auch in der Tagesschau. Genau, und daraufhin haben sich einige Stimmen geäußert, zum Beispiel auch der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Der hat nämlich in seiner Regierungserklärung Anfang November verkündet, dass er sich wohl einen Kohleausstieg bis 2030 vorstellen kann und dass er, Zitat, so viele Dörfer wie möglich erhalten werden will. Dank dem Engagement vieler Menschen dort vor Ort ist die Entscheidung der Abbaggerung und der Kohleförderung eben noch nicht geklärt. Und gleich geht es bei uns weiter im nächsten Beitrag. Da werden wir nämlich ein paar Stimmen vor Ort aus Lützerath hören. Tessa war nämlich zu Besuch auf dem Unräuber-Festival in Lützerath und hat dort ein paar Menschen interviewt. Und passend dazu gibt es jetzt für euch das Lied Power to the People von John Lennon.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema, Kohle. Und wie Basti gerade schon angekündigt hat, ich war in Lützerath, also einem Ort in Rheinland, ein entscheidender Ort in der Politik um Kohle. Und dort habe ich mich auch mit den Menschen unterhalten und hier einen Beitrag für euch mitgebracht. Viel Spaß. Ich melde mich hier vom Unräumbar Festival in Lützerath. Heute ist der 30. Oktober. Um mich herum sind viele Aktivisten angereist,
teils von, ja, wir haben schon Leute aus Großbritannien getroffen, die hier hingekommen sind, um sich dem Widerstand hier mit anzuschließen. Und hier werden noch Strukturen aufgebaut, gehämmert, neue Baumhäuser gebaut. Ein paar Leute bereiten schon mal das Essen vor fürs Abendessen. Das ist natürlich auch eine große Aufgabe, für so viele Menschen zu kochen. Und ich mache mich jetzt auf den Weg, um ein paar Stimmen von den Aktivisten einzuholen, die diesen Ort zu dem besonderen Ort machen, der er ist. Erstmal schön, dass ihr hier seid. Und wie lange seid ihr denn hier schon in Lützerath?
Also hier, jetzt beim Tagebau Garzweiler, seit etwas mehr als einem Jahr.
Ich kam erst gestern Nachmittag an.
Ich bin seit vorgestern hier, aber ich war vor 2 Wochen schon mal für ein paar Tage hier.
It's just a day now, but I plan to stay till Thursday.
Hier in Lützerath sind wir gerade, glaube ich, mehr Leute denn je. Was eigentlich ganz lustig ist, dass RWE Lützerath platt machen will. Und ich glaube, gerade leben hier mehr Leute, als je zuvor in Lützerath gelebt haben.
Und was hat euch bewegt, hierher zu kommen? Oder was ist eure Motivation?
Also auf der einen Seite ist das natürlich das persönliche Schicksal, was hier dem Herrn Heunkamp widerfährt aktuell. Diese Machtlosigkeit, auch wenn es quasi unter dem Gesichtspunkt des Allgemeinwohls passiert, ist es irgendwie nicht schön zu sehen, dass jemand persönlich hier so darunter leidet. Und auf der anderen Seite ist das natürlich der Wunsch auf eine gesunde Zukunft und da Aufmerksamkeit drauf zu bringen.
Wir haben 2 junge Kinder. Wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, dass sie auch noch eine lebenswerte Welt halt dann irgendwann mal vorfinden.
Einfach der blanke Wahnsinn, dass mitten in der Klimakrise eines der Länder mit der größten historischen Schuld an CO2-Emissionen weiter Kohle verfeuert, und zwar in so einem Maß. Und genau, deswegen war einfach klar, dass wir uns diesem Wahnsinn entgegenstellen müssen. Und das ist meine Motivation, hier zu sein.
Und ich finde es auch einfach immer voll empowernd und schön, an solche Orte zu kommen und irgendwie Menschen zu treffen, die so für dasselbe kämpfen und genauso irgendwie Skills zu teilen und sich so gegenseitig zu ermutigen, weiterzumachen.
Wofür kämpft ihr denn vor allem oder was erhofft ihr euch durch euer eigenes Engagement?
Wir hoffen natürlich, dass das Gericht jetzt entscheidet, nein, Eckhardt kann nicht enteignet werden, weil es gibt das einzige Demokratieziel, was Deutschland unterschrieben hat.
Also ich erhoffe mir hier, vor allem für morgen ist ja auch eine größere Demo geplant, dass Aufmerksamkeit erzeugt wird, dass wir der Politik Druck machen. Man hat es gerade bei Fridays for Future gemerkt, dass es immer wieder in der Geschichte, dass aus kleineren Aktionen dann doch immer mit mehr Zulauf was Größeres werden kann und dann auch Druck gemacht werden kann und sich wirklich was verändert. Das erhoffe ich mir auch hier bei dem Kohleausstieg, dass wir ja mit vielen Leuten immer wieder Sachen anstoßen und unsere Forderungen loswerden. Dass dann letztendlich doch nicht die Kohle abgebaut wird und die Klimaziele eingehalten werden, weil das unfassbar wichtig ist.
Ich kämpfe hier ganz konkret für das gute Leben für alle auf diesem Planeten, für eine ganz andere Gesellschaft, die möglich ist und die wir erreichen können, wenn wir uns selbst organisieren, anstatt auf Regierungen zu warten.
Wie sieht denn das tägliche Leben aus, wenn man das so sagen kann, hier in Lützerath?
Morgens gibt es Frühstück von der Küfe, dann gibt es das Morgenplenum, dann gibt es das Bauplenum für die Leute, die wollen. Und dann gehen die Leute dem Tag über ihren verschiedenen Tätigkeiten nach. Wir sind in verschiedenen Orgien organisiert, von Infrastruktur zu Awareness, zu Mediaarbeit, zu Aktionen. Und es läuft mega viel parallel. Wir versuchen auch irgendwie uns weiterzubilden und uns mit den Themen zu beschäftigen, die wir ja verstehen müssen, um die Gesellschaft hin zu einer besseren zu verändern. Und da ist eines zum Beispiel gerade die Klimagerechtigkeit bzw. der Rassismus, der in der Klimagerechtigkeitsbewegung viel reproduziert wird und an dem wir viel arbeiten müssen, wenn wir wirklich eine emanzipatorische Bewegung, die Gerechtigkeit erreichen kann, aufbauen wollen.
You just find the timetable, you search for the workshop you want to do, and then you go there and meet new people and start trying to do something new that you maybe you've never done, and at the same time, you know, the people that are doing it.
Was ist denn das Beste bis jetzt, was ihr hier in Lützerath erlebt habt, oder das Beste auch vom Camp oder am Camp?
Wie sind das die Menschen einfach, die Leute hier zu treffen, diese ganzen Lebensweisen zu erlernen, was hier passiert, ist einfach wunderschön.
Und dann finde ich es auch irgendwie so ein Ort der gelebten Utopie, also so antirassistischer und antisexistischer zu handeln.
Ich glaube, der andere große Punkt ist, dass es eben hier so ein riesiger Lernraum ist. Also, dass so Unterdrückungsformen wie Rassismus oder Patriarchat natürlich nicht Halt machen vor unserem Protestcamp, sondern dass wir uns hier vor Ort die ganze Zeit damit auseinandersetzen und noch viel lernen müssen. Und das schätze ich aber sehr wert, dass dieser Ort so ein Lernort ist, wo man eben mit super unterschiedlichen Menschen zusammentrifft und voneinander lernen kann.
Der Widerstand hier ist ja wie ein Puzzle. Ne? Die einen können das gut, die anderen können das gut. Drüben im Hintergrund hört man so ein Hämmern von Holz. Ne? Also deshalb, jeder macht das, was er gut kann. Und was er nicht gut kann, das lernt er von dem anderen.
Was mich froh macht, an dem Ort zu sein, ist halt, hier Menschen kennenzulernen und zu treffen, die irgendwie eine große Wut auf die Gesellschaft haben, wie sie ist, und eine große Leidenschaft und haben, die zu verändern und mich mit denen zu verbinden und uns gemeinsam zu organisieren, voneinander zu lernen und gemeinsam die Kraft aufzubauen, alles zu verändern.
Lützi lebt!
Ja, vielen Dank an alle Menschen, die beim Beitrag mitgewirkt haben und natürlich auch, die sich weiter engagieren. Und Engagement kann ja sehr vielseitig sein, auch musikalisch. Und deshalb hören wir jetzt einen Künstler, der auch bei der Demo vertreten war. Hier kommt Gerd Schinkel, Lützi bleibt.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
Ja, Lützi bleibt. Das hoffen wir uns doch alle. Und wir haben es vorhin schon versprochen, wir wollen auch ein bisschen über die Klimakonferenz, die gerade in Glasgow stattgefunden hat, berichten. Und damit herzlich willkommen zu den Klimanachrichten. UN-Klimakonferenz in Glasgow. Vom 31. Oktober bis 12. November fand in Glasgow die UN-Klimakonferenz statt, an der 197 Staaten teilgenommen haben. Klimavereinbarung zwischen China und den USA. Im Rahmen der Konferenz schlossen China und die USA eine Klimavereinbarung. Die beiden größten Treibhausgasemittenten sprechen sich für zusätzliche Maßnahmen aus. Unter anderem sind die gemeinsame Reduzierung der Methanemissionen, Technologieaustausch und Förderung von erneuerbaren Energien in Entwicklungsländern Teil dieser Vereinbarung. Viele sehen diese Vereinbarung als ein positives Zeichen, jedoch noch mit Zurückhaltung.
Es gab auch verschiedene Beschlüsse auf der Klimakonferenz zu fossilen Energien. In der Abschlusserklärung der Konferenz wird neben der Abkehr von der Kohle auch die Streichung von ineffizienten Subventionen für Öl, Gas und Kohle gefordert. Allerdings wurde der Begriff ineffizient nicht näher definiert. Die starke Verwässerung der Beschlüsse in letzter Minute wird von vielen Beteiligten beklagt.
Zum Thema Finanzhilfen. Finanzielle Hilfen für ärmere Staaten wurden zugesagt. Diese sollen zum einen der Anpassung an die Klimakrise dienen. Die jährlichen Finanzhilfen hier sollen bis 2025 auf 40 Milliarden US-Dollar aufgestockt werden. Zum anderen soll es Hilfen bei Klimaschäden geben. Konkrete Summen wurden hier nicht genannt.
Zum Thema Waldrodung. Über 100 Staaten haben sich dazu bekannt, die Entwaldung bis 2030 beenden zu wollen. 85% der weltweiten Waldfläche liegt auf dem Gebiet dieser Staaten. Dennoch, Umweltexpertinnen kritisieren, dass 2030 zu spät sei. Ein ähnliches Abkommen vom Klimagipfel 2014 hätte keine Auswirkung auf die Waldrodung bis jetzt. Daher wird die Unverbindlichkeit der Initiative bemängelt. Alle KlimakonferenzteilnehmerInnen haben sich dazu bereit erklärt, ihre unzureichenden Klimaschutzpläne bis 2022 anzupassen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Allerdings ist dies freiwillig. Es besteht keine Pflicht und somit auch keine Sanktionierung bei Nichteinhaltung.
Zum Thema Verbrenner aus.
Am Rande der Konferenz schlossen sich außerdem noch rund 30 Staaten, Städte und Autohersteller zusammen und haben sich selbst verpflichtet zu einem Aus des Verbrennermotors. Deutschland ist nicht unter diesen Ländern. Noch Verkehrsminister Andreas Scheuer blockierte, da die Erklärung nicht den Antrieb mit synthetischen Kraftstoffen berücksichtige.
Ja, und bleiben wir direkt in Deutschland, denn aktuell haben wir auch die Koalitionsverhandlungen in Berlin. Die Arbeitsgruppen der Koalitionsverhandlungen mussten ihre Zwischenergebnisse einreichen. Nun gehen die Ampelverhandlungen in die nächste Runde. Bis jetzt ist nichts von den Verhandlungen an die Öffentlichkeit gedrungen. Die Parteispitzen müssen sich nun die übrig gebliebenen Uneinigkeiten ausdiskutieren. Dem fertigen Koalitionsvertrag müssen die Parteimitglieder zustimmen. Timon Tsienos, Bundessprecher der Grünen Jugend, sagte, sie stimmen dem Koalitionsvertrag nur zu, wenn es sowohl für die Menschen als auch für das Klima spürbare Verbesserungen gäbe.
Greenpeace-Aktive demonstrieren für stärkere Rolle der SPD beim Klimaschutz. Um Druck auf Olaf Scholz und die SPD auszuüben, das Wahlversprechen des Klimakanzlers einzuhalten, demonstrierten Greenpeace-Aktivistinnen letzte Woche mit Schutt aus der Flutkatastrophe vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin. Auf ihren Bannern stand: Scholz, pack das an, Klimaschutz jetzt. Sie beziehen sich dabei auf die SPD-Wahlplakate: Kanzler für Klimaschutz, Scholz, pack das an. Außerdem trafen die Klimaaktivistinnen Lea Bonacera und Henning Jeschke am Freitag, den 12.11., Olaf Scholz zu einem öffentlichen Gespräch. Dieses hatten sie mit einem Hungerstreik erwirkt. Die AktivistInnen fordern Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung und für einen Umbau der Landwirtschaft. Falls nicht auf ihre Forderung eingegangen wird, gaben sie an, im Frühjahr gewaltfreie Störaktionen auf Autobahnen auszurichten.
An dieser Stelle vielen Dank an Elvira aus unserer Ortsgruppe, aus deren Feder die Klimanachrichten stammen. Wir haben in Deutschland den Kohleausstieg beschlossen. Wann genau wir das schaffen, wissen wir nicht, aber damit schwingt auch eindeutig die Frage, wie kann eine Zukunft mit 100% erneuerbaren Energien aussehen? Dazu kommen wir gleich, aber davor noch ein Zukunftsszenario der etwas anderen Art von Mine und Edgar Wasser, Alien.
Aufgrund von Urheberrechten dürfen wir die Songs, die in der Originalsendung an dieser Stelle zu hören waren, leider nicht mehr abspielen.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Greenpeace Radio auf Radio Dreieckland. Ist eine Zukunft denkbar, in der wir in Deutschland unseren Energiebedarf aus 100% erneuerbaren Quellen decken? Auf der Suche nach einer Antwort habe ich den Tagesschau-Zukunftspodcast mal angenommen angehört.
Dann können wir auch ganz von vorne denn erstmal anfangen. Wofür brauchen wir die Energie überhaupt überall in Deutschland?
Also die vier großen Bereiche sind Strom, Heizen, Verkehr und Industrie. Aktuell decken die erneuerbaren Energien knapp 20% des Gesamtenergiebedarfs, wobei ein wesentlich höherer Anteil in dem Bereich Strom, da sind wir bei fast der Hälfte, zu verzeichnen ist als jetzt im Vergleich die Industrie, die knabbert mit 4,4 winzigen Prozent herum.
Wenn wir bei Strom also schon so etwas weiter sind, ist es ja scheinbar einfacher. Also wie könnten wir beim Thema Strom noch weiter, also auf die 100% erneuerbare Energien kommen?
Ja, dafür lohnt sich ein Ausflug ins Energiedorf, so nennt sich selber Wildpolsried in Oberbayern. Diese Gemeinde engagiert sich schon seit 1999 für die Energiewende. Und wenn man dort vor Ort ist, sieht man auf allen öffentlichen Gebäuden Solaranlagen. Die E-Autos, die in einem hohen Anteil dort vorhanden sind, haben alle Ladestationen. Und es gibt 11 Bürgerwindkraftanlagen, die für Strom sorgen. Außerdem wird in der Schule schon früh für das Thema sensibilisiert, mit Energiewanderungen beispielsweise. Wildpolsried zeigt auch, dass Klimaschutz wirtschaftliche Vorteile bedeuten kann, denn die Gemeinde produziert 8-fach so viel Strom, wie sie benötigt. Das gibt Geld und das wird an die beteiligten EinwohnerInnen und an das Vereinsleben ausgeschüttet.
Wow, das klingt ja schon mal richtig gut beim Thema Strom. Und wie sieht es beim Thema Heizen aus? Wie heizen die EinwohnerInnen?
Genau, also die nutzen da Biogasabwärme und eine Holzpelletsheizung. Aber wenn man das jetzt für ganz Deutschland sich durchbuchstabieren möchte, da muss man sagen, aktuell heizt der Großteil von Deutschland mit Öl und Gas. Fürs gesamte Land haben die Energieträger Sonne und Wind, also zukünftig, das größte Potenzial in Kombination. Das heißt, man würde im Sommer würde die Sonne dafür sorgen, für den Solarstrom, und die würde auch zum Beispiel über Photovoltaikanlagen das Wasser erwärmen, was wir zum Duschen brauchen. Und im Winter würde uns dann die verstromte Windkraft ein warmes Zuhause bereiten. Aber dafür bräuchte es natürlich Speicher, wenn die Sonne mal nicht scheint oder der Wind mal nicht weht.
Speicher ist ein guter Stichpunkt. Wie kann ich mir solche Speicher vorstellen?
Genau dazu hat der Volker Quaschning, das ist ein Professor für regenerative Energiesysteme, über einen Mix verschiedener Speicher gesprochen. Er hat unter anderem Kurzzeitspeicher genannt, die können wir uns vorstellen wie große Batterien, die wir auch in unseren Handys haben, also nur in Größe halt. Dann intelligente Netze, darunter kann man sich Folgendes vorstellen. Wenn jetzt ausreichend Strom da ist, werden die E-Autos an den Ladestationen geladen, die haben ja relativ große Batterien. Wenn jetzt aber Bedarf da ist, also es einen Engpass gibt, dann wird der Strom aus der Autobatterie ins Netz gespeist. Und dann gibt es noch Wärmespeicher, die bei ganz viel Wind befüllt werden oder auch auf lange Zeit, wenn ein großer Überschuss aus Sonne und Wind da ist, wird der mit dem Prinzip Power to Gas in regeneratives Erdgas umgewandelt, das dann unter der Erde gespeichert wird. Genau, für diese ganzen Speicher, die hier wunderbar vorgestellt wurden, müsste es aber noch ganz viel an Forschung geben und Förderung für Energiezellen. Da sind wir einfach noch nicht so weit. Aber der positive Faktor daran wäre, dass das neue Arbeitsplätze verspricht.
Ja, du hast ja jetzt ganz viel über zu Hause gesprochen, wo wir dann immer Strom brauchen. Warum nutzt denn die Industrie derzeit so wenig erneuerbare Energien? Das hattest du ja ganz am Anfang gesagt, dass
die schlechteste Bilanz haben sozusagen. Ja, nehmen wir uns die Stahlindustrie mal vor. Die hat einen enormen Energieverbrauch und hier ist eine Wasserstofflösung angestrebt. ThyssenKrupp in Duisburg ist dabei, bei der Stahlproduktion von Kohle auf Wasserstoff umzusteigen. Die Technik dafür ist eigentlich da, aber der zu importierende Wasserstoff, die Anlagen und der immense Energieaufwand macht den dann klimafreundlichen und CO2-neutralen Stahl teurer. Und um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, müsste die Politik durch Vorschriften dafür sorgen, dass der deutsche Stahl verwendet wird. Oder der dann billigere Kohlestahl aus dem Ausland muss mit einem CO2-Aufschlag versehen werden. Die Knackpunkte sind zudem die Mengen an Wasserstoff und dass wir nicht nur in der Industrie in Zukunft 4- bis 5-fach so viel Energie wie heute benötigen. Und außerdem braucht es natürlich dann noch einen Netzausbau.
Ja, so Trassenausbau ist ja auch nicht ganz unkritisch zu sehen. Da habe ich gehört, da müssen oft Wälder gerodet werden und auch der Boden könnte sich dadurch erwärmen. Was hast du dazu gelesen?
Ja, damit argumentieren auch Trassengegner mit dem Umweltschutz und schlagen kleine dezentrale Verteilnetze vor. Also jeder produziert vor Ort und versorgt sich selber. Aber selbst dafür, so das Öko-Institut, braucht es einen Netzausbau, damit Schwankungen ausgeglichen und die Schäden bei einem Hackerangriff kompensiert werden können. Und natürlich müssten alle Kommunen sich dann bei der Energiewende beteiligen.
Ja, das ist ein guter Stichwort, weil gerade wenn es ums Thema Windkraft geht, hört man ja immer wieder von massiven Protesten. Ist das also wirklich realistisch?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird deutlich, dass wir dafür eine gesamtgesellschaftliche Debatte zur Energiewende brauchen und eine wirkliche Partizipation der Bürgerinnen vor Ort angestrebt werden muss. So kann ich dann das eine Windrad in meiner Nähe in einen größeren Gesamtzusammenhang verorten. Und es braucht einen Stadt-Land-Ausgleich, damit nicht nur die Bevölkerung auf dem Land die Energiewende ausbaden muss. Wir hatten es ja über eine Verkehrswende in der letzten Sendung, aber generell kann man sagen, die Stadt könnte dann mit Solarenergie beitragen. Dafür erforscht man gerade ganz fancy Optionen, zum Beispiel durchsichtige oder mit Fotografien verschönerte Solarpanels für Fassaden und Bildschirme, zum Beispiel Werbebildschirme oder fürs eigene Handy. Und sogar ein Straßenbelag, der Sonnenstrom produziert, ist in der Testphase. Aber sicher ist, dass wir für den weiteren Ausbau von Energie, also von Wind- und Solarstrom, mehr Platz brauchen. Selbst wenn wir Windkraftanlagen auf See und Solar auf den Dächern installieren, bräuchten wir immer noch die Fläche von halb Portugal.
Wow, okay, das war ganz schön viel. Kannst du noch mal ganz knapp zusammenfassen, Laura.
Nein, da ist die Sendung gleich schon vorbei.
Ich gebe mein Bestes. Also angenommen, wir haben verstärkt Wind- und Solarstrom erschlossen, die Netze ausgebaut, die BürgerInnen sind beteiligt und speisen Windenergie auf dem Land und Solar in der Stadt ein. Große Speicher überbrücken die Engpässe und dank der politischen unterstützten Wirtschaftlichkeit ziehen andere Länder nach. Dann könnten wir 2040 unseren Energiebedarf in Deutschland aus 100% erneuerbaren Energiequellen decken. Und jetzt mit dieser positiven Aussicht kommen wir zum Ende. Wenn ihr euch für einen frühen Kohleausstieg oder eine Energiewende einsetzen wollt, kommt doch zum neuen Abend am 2. Dezember 18:30 via Zoom. Links findet ihr auf allen Social-Media-Kanälen, wenn ihr Greenpeace Freiburg sucht.
Ja, Entschuldigung für den etwas Rush am Ende.
Ich werde gehetzt, Mann.
Ja, die Uhr tickt und so ist das bei einer Live-Sendung. Wir hören uns nächsten Monat wieder, wie immer jeden dritten Montag im Monat. Und bis dahin,
bleibt grün und friedlich.
Ciao.